Ja, ich hatte eigentlich gedacht, so Geschichte noch dazu. Eine Analogie, die Jesus mal erzählt hat, so wie eine Stadt mit einem kleinen Tor. Und in diese Stadt hinein wollte dieser Händler mit seinem Kamel. Und da war die große Quizfrage, wie kommt er in diese Stadt hinein? Die Frommen unter uns, sie werden sofort wissen, welche Geschichte das ist. Aber er guckt, das Kamel schafft es nicht durch diese kleine Tür. Na, fällt der Groschen langsam, welche Geschichte gemeint ist. Na, jetzt müsste doch eigentlich ein neues Bild noch kommen, tut's nicht. Ach, da sind wir, ja, das Kamel drückt und drückt und will mal von hinten durchfahren, das ist so rückwärts in die Parklücke. Es quält sich, aber das sieht mehr nach Verstopfung aus. Schauen wir mal weiter, was da noch so passiert. Das sind die Dateien sind zu groß, er braucht immer. Ich brauche einen schnelleren Rechner. Na, vielleicht mache ich das von hier, dann geht das schneller. Doch nicht. Na, das hatten wir doch schon, wa? Ach, wir können ja weiter gucken, da presst es sich durch. Ach, ich mache das in die falsche Richtung. Ja, so ist es. So, jetzt lädt der kleine Mann langsam das Kamel ab. Und es versucht es dann noch kräftiger hineinzudrücken, aber der Sattel klemmt auch noch. Er überlegt und überlegt und überlegt. Und dann wird der Sattel auch noch weggenommen. Er sieht jetzt ein bisschen nackig aus. Und er überlegt, könnte das so gehen? Und so? Und dann stellt man fest, das Kamel hat es geschafft. Da lernt man raus, wenn man durch eine kleine Pforte will, muss man allen Ballast beiseite nehmen. Jesus endet dieses Gleichnis und sagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Aber ich möchte, dass wir dieses Bild ein bisschen in Erinnerung behalten, wenn ich zu unserem Predigttext komme. Jetzt hatte ich für die Kinder wieder was zum Ausmalen dabei, die Geschichte. Aber du hast ja deine Gummibärchen. Na, also jetzt darfst du eins lutschen, jetzt kommt die nämlich für die Erwachsenen. Ich möchte nämlich mit uns weitergehen in diese Geschichte des Ich Bin. Irgendwie will er mich hier nicht. Dann müssen wir das hier machen. Da bin ich. Wir hatten uns ja schon zweimal drüber unterhalten, über das Ich Bin aus dem Johannesevangelium. Jesus bezieht sich bei diesen Ich Bin-Stellen immer auf das Alte Testament, wo Gott sich vorstellt und sagt, ich bin der Ich Bin, ich bin der für dich da ist, ich bin Jahwe. Und Johannes greift das siebenmal in den Texten auf. Siebenmal stellt er dieses Ich Bin in einen ganz besonderen Zusammenhang, weil dieses Ich Bin reicht alleine nicht aus. Ich könnte vor euch stehen und sagen, ich bin. Aber ohne, dass ich jetzt meinen Namen dazu sage, Paul, das heißt der Kleine. Ich habe noch einen zweiten Namen, der heißt Werner, das heißt der Kämpfer. Ja, ich sehe schon, ihr schmunzelt, ihr bringt die Namen zusammen. Ja, Paul, Werner, ja, kleiner Kämpfer übersetzt. Wenn ich sage, ich bin Paul Werner, jeder, der die Namen versteht, der weiß, ein kleiner Kämpfer. Das heißt, zu dem Ich Bin gehört immer wieder noch was dazu, sonst bleibt dieses Wort irgendwie leer im Raum. Und Jesus benennt diese Stellen ja verschieden. Mit der Verbindung klappt das heute hier nicht, also bleibe ich mal hierbei. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Da hatten wir uns drüber unterhalten. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder in Johannes 15,1, ich bin der wahre Weinstock. Und heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie bei Johannes steht, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein interessanter Text, der hier da ist. Die Vorgeschichte ist genauso interessant, die muss man wissen, damit man diesen Text richtig versteht. Jesus geht wieder mit seinen Jüngern so durch die Gegend und da sitzt jemand, der ist blind geboren. Der möchte natürlich geheilt werden und bettelt, aber die Jünger hatten vorher eine theologische Frage. Die hatten die Frage, wer hat gesündigt, dass dieser Mann blind ist? War er das? War das vielleicht ein Fluch, weil seine Familie nicht richtig gelebt hat? Wer ist schuld, dass dieser Mann blind ist? Diese Frage ereilt uns manchmal auch, wenn uns irgendwas passiert, was nicht so in unserer Planung war. Wenn eine Krankheit auf einmal kommt, dann stellt man die Frage, womit habe ich das verdient? Eltern investieren in die Kinder hinein und plötzlich sind sie so ganz anders. Und ich sage, womit habe ich das verdient? So ein Kind, ja, na, das ist jetzt schon weit hergegriffen. Aber diese Frage kommt natürlich. Und wenn man ein klein wenig analysiert, natürlich gibt es Krankheiten, die selbst verschuldet sind. Wenn jemand eine Zeit lang Crystal Meth nimmt, dem sieht man das als erstes am Gesicht an und irgendwann stirbt er wahrscheinlich früher, als er muss. Wenn jemand meint, er müsste Motorradrennen fahren und bräuchte sich an keine Kurve zu halten, die irgendwo mit Geschwindigkeitsbegrenzung, muss ich nicht weitergehen, der kann auf einmal im Krankenhaus landen und dann darf er nicht fragen, wer ist schuld. Das war nicht die Kurve oder das Motorrad, sondern das war der, der gefahren ist. Es gibt Sachen, wo die Eltern schuld sind. Ich denke an Kinder, die in Alkoholikerfamilien geboren werden. Kinder, die in ganz schlimmen Situationen geboren werden. Ja, da gibt es Eltern, die werden schuldig an ihren Kindern, manchmal noch bevor sie richtig das Lebenslicht erblickt haben. Es gibt Gesellschaften. Wenn ich an Nahost denke, an Syrien, Irak, da bist du vielleicht ganz unschuldig. Du lebst ewig friedlich. Und plötzlich kommt jemand und sprengt dir dein Haus weg. Und du wirst verwundet. Dir fehlt ein Arm, ein Bein, weil eine Granate dich getroffen hat. Wer ist schuld? Diese Frage beschäftigen die Jünger. Und Jesus sagt, ich gebe noch einen ganz anderen Teil dazu. Es gibt manche Sachen, da muss die Herrlichkeit Gottes dran sichtbar werden. Das sehe ich doch noch hinten, jemand, der ein Gummibärchen braucht. Na, du darfst gleich kommen und kriegst von mir Gummibärchen, versprochen. Jesus sagt, an manchen muss die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Und das war so ein Fall. Jesus spuckt auf den Boden, macht einen Modder, schmiert er auf die Augen, interessante Heilungsmethode. Ich werde demnächst mal hier ein Blumenbeet hier pflanzen, dann könnte ich das vielleicht auch mal machen. Und der Blinde wird sehend, während er zum See Siloa geführt wird und sich wäscht. Und jetzt gibt es große theologische Debatten, das war an einem Schabbat, da dürfte man das nicht machen. Die Eltern werden zitiert. Keiner wusste, wer hat geheilt, aber die Frommen wollten Strafe machen. Und schließlich steht dieser Blinde vor Jesus und Jesus offenbart sich als der Heiland, als der, der geheilt hat. Und dann gibt es diese wilde Diskussion mit den Pharisäern. Und wenn ich zu der Tür komme, muss ich hier an dieser Stelle anfangen und mit euch den ersten Teil lesen, der hier steht. Jetzt geht Jesus mit den Rechtgläubigen, mit den Pharisäern, die wirklich geeifert haben fürs Reich Gottes. Man würde sagen, das waren die Evangelikalen der damaligen Zeit. Die mussten natürlich wissen, wer darf sowas tun am Schabbat? Wer kann sich sowas erlauben? Das war eine berechtigte Frage. Und Jesus sprach zu diesen Rechtgläubigen, zu den Pharisäern: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Und das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn: Sind wir etwa auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Es ist eine große Tragik in unserer Zeit, dass viele meinen, in unserer Gesellschaft, auch in unserem christlichen Abendland, sie könnten sehen. Ich spreche mit einer Dame, die in der Homosexualität gefangen ist. Und sie fragt mich, ob ich sie verheiraten würde. Ich sage: Nein, ich sehe das nicht so in der Bibel. Dann ist unser Gespräch beendet. Ich sage: Darf ich Ihnen erklären, warum das so ist? Ja, ich bin so geboren. Oh, habe ich ihr gesagt, ich bin auch als Mann geboren. Wenn ich am Wannsee spazieren gehe und sehe die ganzen nackten Bräute, die da liegen, dann habe ich auf einmal Hormonstörungen. Und da muss ich mich entscheiden, wie ich leben will. Da muss ich mich entscheiden, ob ich dem Wort Gottes gehorche und nicht in Unzucht falle, oder, aber ich bin doch als Mann geboren. Reden Sie nicht weiter, reden Sie nicht weiter. Dreht sich um und geht. Unbelehrbar. Es gibt andere, die ich kenne, die wissen weder, was links und rechts ist hier in der Stadt. Die haben null Ahnung von nichts. Sie sind blind für die Güte und die Freundlichkeit Gottes. Denen, sagt Jesus, kann ich helfen. Und es gibt welche, die sind erzogen worden, dass sie so und so denken müssten. Gegen alle Erfahrungswerte muss Jesus kommen und ihnen helfen. Das erklärt Jesus hier. Die, die sehen wollen, die werden sehen können. In diese Sache geht Jesus also hinein. Und jetzt geht der nächste Teil los. Damit sie das verstehen, was er sagt, erklärt er ihnen Folgendes. Er sagt: Wahrlich, wahrlich. Und das ist so eine Redewendung, wenn die in der Bibel vorkommt, müssen wir sehr, sehr genau zuhören. Und ich sage: Ach, weiß ich schon alles, was kommt. Wenn Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, da sagt er: Zuhören bitte. Zuhören, wach werden. Wahrlich, wahrlich. Amen, Amen. Ich sage euch: Wer nicht zur Tür hineingeht, in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. An die Rechtgläubigen sagt der Herr Jesus Folgendes. Erster Teil. Er sagt: Ja, es gibt Diebe und es gibt Räuber. Das ist sehr gefährlich. Gebt also Acht. Ja, werden die Pharisäer sagen, das wissen wir, deswegen sind wir so gut unterwegs. Aber es hat ja noch einen anderen Teil. Nicht nur, dass ich weiß, es gibt sowas, sondern es hat ja auch was damit zu tun, dass ich mich gegebenenfalls schützen muss. Ich kann mich daran erinnern, einer meiner dramatischsten Erlebnisse als Kind war, wie ich mit meiner Schwester im Kinderzimmer lag. Es war ein warmer Sonntagabend. Es war richtig schön warm, das Fenster war offen. Zweites Stockwerk, ein Familienhaus. Wir sind so im Halbschlaf, die erste kleine Dämmerung kommt. Auf einmal höre ich, wie eine Leiter an den Balkon gelegt wird. Tack, 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 tack. Und dann auf einmal stand eine Gestalt im offenen Fenster. Ich habe geschrien, wie man nur schreien kann als Kind. Es war mein Vater, der hat einen Schlüssel vergessen. Schock meines Lebens. Es bleiben ja ganz bestimmte Kindererinnerungen, die bleiben ja da, nicht? Du weißt nicht mehr, wie das war mit der Windel, ob du Pampers hattest oder nicht. Aber bestimmte Kindheitserlebnisse, die bleiben massiv da. Jesus sagt, ja, es gibt Diebe und da muss man vor schützen. Und er meint, ja, aber es gibt auch einen Hirten. Es gibt Diebe und Räuber. Klappt doch nicht, wie das muss ich immer wissen. Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern in den zweiten Stock einsteigt, wo die Kinder steigt anderswo ein, der ist ein Dieb oder ein Räuber oder der Vater, der den Schlüssel vergessen hat. So. Der zweite Teil, den er hier klar macht, sagt, ich muss euch entängstigen. Klar, es gibt Diebe und Räuber. Die wollen auch an dein Innenleben hinan. Aber er sagt, der zur Tür hineinkommt, ist der Hirte der Schafe. Der springt nicht über die Mauer, der geht nicht die Leiter hoch, sondern der kommt durch die Tür. Habt also keine Angst, wer durch die Tür kommt, das bin ich, da kommen wir später noch hin. Habt keine Angst, vertraut diesem Mann. Viele falsche Messiasse kommen in dieser Zeit. Berlin hat etwa 360 verschiedene Religionsgemeinschaften. Sie fragen, wer kommt durch die Tür? Wer kommt durch die Tür? Und wie erkennt man ihn? Wie erkennt man ihn? Man erkennt ihn, weil bei ihm alles anders ist. Ich gebe euch so ein paar Dinge. Erstens kommt er durch die Tür. Das Zweite, die Schafe hören die Stimme des Hirten. Hier habe ich mich gefragt, in dieser Zeit, wo die große Religionsvermischung stattfindet, wer von uns hört noch die Stimme Jesu? Wann hast du das letzte Mal die Stimme Jesu gehört? Hörst du sie überhaupt noch? Zweite Sache ist, er kennt ihren Namen. Das heißt, Jesus, du bist Jesus wichtig. Er kennt dich mit Namen. Er weiß, dass ich Paul Werner heiße. Ich bin nicht X oder Y. Manchmal ist es ja so, wenn ich aus dem Gottesdienst komme und ich habe mit dem einen oder anderen von euch gesprochen, dann sitze ich im Auto und erzähle das meiner Frau. Und dann sagt sie, ja, wie hieß denn die Person? Der Name ist nicht da. Und das Schlimme ist, ich habe noch nicht mal nach dem Namen gefragt, weil ich habe eigentlich nur Problembewältigung gemacht, ohne wirklich zu sagen, ich habe dich lieb. Nenn mir deinen Namen. Jesus sagt, ich kenne dich mit Namen. Wenn er dich ruft, ruft er dich mit Namen. Daran erkennst du, ob ein guter Hirte kommt, der an dir interessiert ist oder nur an deiner Tätigkeit. Viele sind nur interessiert an der Tätigkeit des anderen, aber nicht an der Person selbst. Manchmal, wenn eine Laudatio gehalten wird, dann denke ich mir, Mann, da wird alles aufgezählt, was die Leute gemacht und getan haben. Viel wichtiger wäre doch zu wissen, was die Person ist. Jesus sagt, bei mir ist alles anders. Durch die Tür kommt er. Die Schafe hören die Stimme des Hirten. Er kennt sie mit Namen, das heißt, sie sind ihm wichtig. Und das Letzte, er führt sie auf eine gute Weide. Interessant, nicht? Jetzt wäre wirklich die Frage, kennst du diesen Hirten? Oder bist du ihm immer aus dem Weg gegangen? Bist du so einer wie die Pharisäer, die alles nur immer richtig machen wollten, aber nicht die Gemeinschaft leben wollten? Oder die Gemeinschaft nicht kannten? Deswegen verwirrt in dieser Zeit, regst du dich manchmal mehr darüber auf, dass das ein oder andere Gebot nicht eingehalten wird? Oder Bist du mit Leidenschaft mit Jesus unterwegs? Hörst du noch seine Stimme, wenn er sagt, Paul, warum machst du wieder so einen Unsinn? Ich sag, lass mich. Paul, warum machst du wieder so einen Unsinn? Lass mich. Paul. Meine Frau lacht. Die hat das aufgegeben, aber Jesus noch nicht. Versteht ihr? Das ist doch gut so, oder? Jesus hat mich lieb. Das ist die Botschaft überhaupt. Und höre ich das überhaupt noch? Oder habe ich mich so dran gewöhnt? Bis hierhin ist Jesus gekommen. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir langsam zu der Tür. Jesus erzählt ihnen das Gleichnis. Und dann steht geschrieben, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Dachte ich, willkommen im Club der Gemeindealltagsgeschichten. Das verstehe ich nicht. Diese Woche habe ich jemandem was erklärt, wie wichtig der Sonntagsgottesdienst ist. Und die Person meinte, ich wollte die in den Gottesdienst hineinzwingen, dass die jeden Sonntag hier sitzen muss und muss richtig Lobpreis abreißen. Das meinte ich gar nicht. Aber das Ende war, dass die Person aufgestanden ist und ist ärgerlich gegangen. Die wollte nicht zuhören. Ich habe versucht, das in Gleichnissen zu sagen. Und manchmal verzweifle ich als Pastor, wenn ich was erklären will und sage, mir fehlen die Worte. Aber Jesus gibt nicht auf. Der ist ja mit den Leuten seelsorgerlich unterwegs. Da sprach Jesus wieder. Wahrlich, wahrlich. Nochmal, hört genau zu, hört genau zu, hört genau zu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Wörtlich müsste man übersetzen, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die von mir gekommen sind, vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Jesus geht nochmal auf dieses ein. Er sagt, wahrlich, wahrlich, nochmal legt er nach, damit die Frommen, die Evangelikalen, sage ich mal, der damaligen Zeit es verstehen. Er sagt, ich bin die Tür der Schafe. Das heißt, messerscharf, es gibt ein drinnen und ein draußen. Das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Weil bei jeder Beerdigung, wo ich stehe, kommt es ja irgendwo, dass man am offenen Grab steht, unten ist der Sarg schon abgesenkt oder die Urne. Und dann weiß ich, dann geht es durch den Kopf der Trauergäste, der Trauernden, die da sind, wo ist der Tote oder die Tote jetzt? Die Frage muss man gar nicht formulieren, die wird im Einzelnen, im Dunkeln gestellt. Und ich sage, eigentlich ist die Frage ganz einfach, die liegt unten im Sarg. Oder ist nur noch die Asche vorhanden? Aber die Frage, die dahinter steht, wo lebt diese Person weiter? Und hier ist die Bibel absolut klar. Hier lässt sie nichts offen. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und da kann ich nicht Wischiwaschi drum machen. Ich weiß nicht, wer von euch wo landen wird. Ich bin nicht der Richter. Das weiß nur Gott. Aber manchmal denke ich mir, wir leben in dieser Zeit, als gäbe es kein Jenseits. Ich möchte doch nicht mit Stalin, mit Hitler, mit dem Chef von Nordkorea, möchte ich doch nicht irgendwo zusammen irgendwo meine Ewigkeit verbringen. Gute Nacht, Hütte. Ich möchte sie mit Jesus verbringen, aber umso wichtiger ist, dass ich mich hier schon mit Jesus gut stelle, weil du musst es nachher eine Ewigkeit mit ihm aushalten, wenn du im Himmel sein willst. Mach besser jetzt mit ihm Frieden. Aber wie ernst nehmen wir das noch, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt? Jesus erklärt das in dem Gleichnis vom armen Lazarus eindeutig. Er sagt, der eine, der wanderte in die Hölle, wo Pein war ohne Ende, und der andere wurde hineingebracht in Abrahams Schoß. Und irren wir uns nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wir alle werden vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Und dann wird er uns fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Jetzt könnte ein Altarruf kommen. Aber Jesus macht es in diesem Gleichnis absolut klar. Es gibt ein Drinnen und Draußen. Und diese Botschaft ist ernster denn je. Und wenn dir Leute sagen, du bist ein Fundamentalist, dann sagst du, gelobt sei der Herr, sonst wäre ich nämlich Streusand. Du hast ein Fundament, wo du drauf stehst. Du verurteilst nicht, aber du hast eine Position, die auf die Bibel gegründet ist, auf den Felsen Jesus Christus, der gekommen ist, damit du ewiges Leben haben kannst und nicht in der Hölle schmoren musst. Wer sagt, das ist alles Mittelalter-Theologie? Natürlich ist es im Mittelalter perversiert worden, aber es ist immer noch das Wort Gottes. Es gibt ein Drinnen und es gibt ein Draußen. Das wird in der Ewigkeit eine Bedeutung haben und teilweise vielleicht sogar schon heute, wo Leute hier schon auf Erden eine Hölle erleben. Jesus geht einen Schritt weiter. Er sagt, ich bin die Tür der Schafe. Das ist Schutz. Das bedeutet für mich Schutz, weil die Wohnungstür ist zugeschlossen. Es war, glaube ich, die Nacht vom Freitag auf Samstag. Da wurde ich so gegen 1 Uhr wach und hörte draußen mächtige Geräusche. Ich dachte, was ist das denn? Der erste Gedanke, mach mal Licht an. Dann hörte ich noch mehr Geräusche. Ich dachte, vielleicht probiert einer über die Balkontür reinzukommen. Ich stehe senkrecht und dann wurde ich von meinem ganzen Gefühlsleben wieder ein bisschen ruhiger. Dann hörte ich vor der Tür mächtig grunzen. Da war eine Wildschweineherde aufgekreuzt. Und was war ich dankbar, dass die Haustür zu war. So einen fetten Eber bei mir im Wohnzimmer, wie kriegst du den wieder raus? Ja nicht, wa? Der sagt, wo ist der Kühlschrank? Das ist in dem Fall noch lustig. Das wäre die Sache, weswegen wir unsere Wohnungstüren ja abschließen. Aber es gibt die Sache, wie viele Menschen habe ich getroffen, bei denen wurde in der Seele eingebrochen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die mal einen Einbruch erlebt haben in ihr normales Haus. Die schließen doppelt ab. Wenn da ein kleines Geräusch kommt, die machen nicht nur mal Licht an, sondern die denken direkt an ganz schlimme Sachen. Aber wie viele von uns, und das ist mir jetzt ganz wichtig zu sagen, sind in ihrem Leben so verletzt worden, weil jemand eingebrochen ist in das ganze Gefühlsleben und hat dich ruiniert. Und jetzt schließt du immer ab. Selbst wenn dich jemand lieb haben will, das sagst du, Moment, Moment. Ich habe festgestellt, nach jeder elementaren Krise, durch die ich mal durchgegangen bin, und ich habe meine Krisen gehabt, wo Menschen mich zutiefst verletzt haben, wo Menschen mit mir sehr böse umgegangen sind, dann habe ich gedacht, okay, ich werde viel vorsichtiger, ich lade nicht mehr jeden zu mir nach Hause ein. Es dauert heute viel, viel länger, bevor ich mein Herz aufmache. Ich bin zu den meisten hier sehr freundlich, aber freundlich sein heißt noch nicht, dass ich auch wirklich mein Herz total aufgemacht habe. Das hat seine Vergangenheitsstrukturen. Ich war mal ganz unschuldig. Ich hätte jedem als Kind meine Hand gegeben. Aber mit jeder Erfahrung, wo jemand eingebrochen ist, bin ich vorsichtiger geworden. Und ich weiß, was ich hier sage. Hier sitzen Leute, bei denen ist in ihre Seele eingebrochen worden. Die sind verletzt worden durch einen Ehepartner. Die sind verletzt worden durch die Erziehungsmethode. Die sind verletzt worden durch Nachbarn, die böse über sie geredet haben, die Lügen verbreitet haben. Die sind verletzt worden durch die Gesellschaft, die gesagt haben, du taugst nichts mehr, du bist der Letzte. Ich denke manchmal, wenn ich von der Flüchtlingswelle höre, wie sind sie verwundet worden? Sie haben alles verloren. Wie können Sie denn überhaupt noch Freundschaft schließen, wo vielleicht der Nachbar Sie verraten hat? Es war für mich interessant, wie ich meine Stasi-Akte gelesen habe. Zum Glück war keiner da, wo ich ganz tiefe Freundschaft mitgeschlossen hatte. Das war gut zu lesen, die hatten alle dicht gehalten. Die standen zwar namentlich da drin, dass wir Kontakt haben, aber ich stand ja auch bei denen in der Akte. Aber ich habe gedacht, wenn wirklich ein Verwandter mich verraten hätte, bei mir eingebrochen, was ist dann? Jesus sagt hier, für alle die, die mal verwundet oder verletzt worden sind, du musst dich nicht selbst schützen, ich bin die Tür für die Schafe, ich schütze dich. Und ich glaube, diese Botschaft müssen wir wieder ganz neu hören, für all die, die nicht mehr fähig sind, wirklich Kontakte zu leben, ihr Innerstes aufzumachen, dass Jesus ihnen sagt, ich will deine Tür sein, ich will dich schützen, vertrau mir doch, ich bin kein falscher 50er. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und er sagt noch, ich bin die Tür der Schafe, wo man auch nach außen hinausgehen kann. Da habe ich lange dran überlegt, wie ist das denn, was heißt das Weide finden? Hier habe ich nochmal das Bild aus der Schafsicht, die jetzt fragen, naja, was sollen wir denn nur auf der Weide? Jesus führt die Schafe raus auf die Weide. Das sind die ganzen Schafe, die gucken ihn an und sagen, na, was sollen wir denn jetzt hier? Der Hirte sagt, fressen. Nö, ich möchte lieber die Flasche haben. Fressen. Wer von euch kann hier lesen? Okay, ein paar melden sich schüchtern. Die anderen sollten mal unbedingt einen Alphabetungskurs mitmachen. Wenn du nicht im Wort liest und damit dein Glaube aufgebaut wird, kannst du es knicken, wie du als Christ leben willst. Wenn du nicht Fragen stellst, Herr Jesus, wie meinst du das? Wenn du kein Interesse mehr hast, eine Bibelstunde zu besuchen, dann stimmt was nicht mehr mit dir. Dann beschwerst du dich wahrscheinlich nur darüber, oh, ich habe so einen Hunger, es ist alles blöde, die Welt wird immer finsterer, es ist so chaotisch, das ist so schlimm. Wenn du nicht mehr irgendwie kommst und willst lernen, willst also auf der guten Weide was fressen, sage ich mir ehrlich, dann wirst du irgendwann eine Hungerhage sein und irgendwann so schlaff, dass der Hirte sagt, ich kann mir auch nicht mehr wegtragen, lass mal die Wölfe, na, die Geier kommen dann und fressen das Aas. Aber hier steht ja, er führt dich auf frische Weide. Wo sind wir geblieben in unserer Gesellschaft? Na, ich will einen Schmerz ausdrücken. Vor etwa 5 Jahren hatten wir noch abends Bibelstunde hier. Damals am Glänzepfad kamen ganz viele noch hin. Und dann kamen immer weniger abends, immer weniger, bis ich mit einer Person alleine da saß. Und die hat sich auch noch über mich geärgert, weil ich hatte das Bibelthema, gibt es einen gerechten Krieg? Das ist ja ein heißes Thema. Habt ihr mal darüber in der Bibel geforscht, ob es einen gerechten Krieg gibt? Ich dachte, ich muss die Gemeinde schlau machen. Wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Kriege gibt. Hat da jemand schon mal drüber nachgedacht, geforscht? Ich habe mir viel Mühe gemacht, habe ein richtiges Zwei-Abend-Teaching mit. Und die Person regt sich darüber auf und geht. Dachte, irgendwas habe ich verpeilt. Entweder war ich so lieblos oder es war das falsche Thema. Aber wo waren die anderen alle? Stattdessen sehe ich mir im Fernsehen gute Zeiten, schlechte Zeiten an. Ja, verstehst du? Und wundere mich dann, dass ich nachher die ganze Scheiße im Kopf habe, die du gesehen hast. Muss ich einfach so deutlich sagen. Ich ertrage die Sendung keine 2 Minuten, dann kriege ich Pickel. Du siehst, ich schalte immer um, deswegen habe ich keine. Verstehst du? Wenn du nicht mehr bereit bist, hinausgeführt zu werden, wo wirst du enden? Und wenn du zu den Klugscheißern gehörst, die sagen, ich weiß schon alles. Dann sage ich mir, sollte ich vielleicht als Pastor zurücktreten? Ich weiß nicht alles. Ich weiß leider nicht alles. Und für mich ist wirklich interessant, ich habe jetzt 2-3 Tage über dieses Thema nachgedacht. Ich habe gedacht, ist doch alles ganz einfach. Jesus sagt, ich bin die Tür, das ist was für den Kindergottesdienst, kannst du nicht drüber predigen. Aber nachdem ich mal eine Recherche gemacht habe, was alles über der Tür in der Bibel steht, da steht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Da steht, ich habe eine offene Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Ich lese im Alten Testament, wie bei Nehemia als erstes, wie er die Mauern aufgebaut hatte, wieder das Schafstor eingesetzt wird. Ich habe angefangen zu studieren über die Tür. Ich habe mir eine ganze Liste rausgesucht aus dem Computer, der macht das ja so wunderbar. Das ist so fantastisch, was da alles drinsteht. Es ist sogar sowas drin, dass du lesen kannst, wenn du dämonische Anfechtungen hast, wie du dein Haus schützen kannst. Ist sehr interessant, wenn du die Geschichte vom Auszug aus Ägypten liest. Was musste das Volk machen, damit der Würgeengel vorbeiging? Tür auf, nicht? Und dann wurde das Blut des Lammes auf die Pfosten gestrichen und dann ging der Würgeengel vorbei. Wenn du enorme Schwierigkeiten hast in deiner Familie, in deinem ganzen Haus, wenn du nach Hause kommst und es ist Streit und Elend da, wenn du nach Hause kommst und du hast auf einmal Anfechtungen und denkst, du kommst vom falschen Stern, dann fang doch mal an, dein Haus zu weinen, dass der Würgeengel vorbeigeht. Ja, nun gut, jetzt kauf dir keinen Schaf und schlachte das und ja, pinsel da, ja, dafür ist Jesus gestorben. Aber du kannst es symbolisch machen, indem du dir Öl nimmst und sagst, jetzt salbe ich mal die Pfosten. Ich kann mich daran erinnern, ich habe in einer Wohnung gelebt, ich bin nicht der Angsthase, ja, also außer wenn Wildschweine draußen toben. Ja. Ich werde in der Nacht wach und sehe oben an der Decke unter dem Holzbalken, sehe ich eine dämonische Fratze mich anlachen. Och, ich denke, ich habe einen Albtraum, aber ich gucke genau hin, mitten im Dunkeln sehe ich das und gleichzeitig Gänsehaut und Angst. Naja, ich denke, ich gehe mal zur Toilette, komme mal wieder zurück, dann mache ich Licht am Flur an, dann ist das irgendwie vorbei. Am nächsten Abend genau das Gleiche wieder. Und damit kam, mit jedem Mal kam mehr Angst hoch. Da denke ich, Herr Paul, jetzt irgendwann als Pastor drehst du am Rad, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du bist vielleicht in der falschen theologischen Fakultät gelandet. Und habe dann irgendwann mal Mut gehabt, darüber zu sprechen. Und dann haben wir da gesessen und haben gedacht, was machen wir jetzt? Wir haben gesagt, das geht ja gar nicht. Dass der Schlaf geraubt wird durch irgendwelche dämonischen Fratzen, die da rumhängen. Und dann noch im Schlafzimmer vom Pastor, das passt ja überhaupt nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben uns eine Flasche Öl geholt und dann sind wir mit Lobpreis durch die ganze Wohnung gegangen, nicht nur im Schlafzimmer, und haben lauter Öl an die Pfosten getan und sagen, Jesus, hier regierst du, da kommt kein Dämon mehr durch. Ja? Da hatte ich jetzt keine theologische Begründung jetzt dafür, dass wir Öl nehmen sollen, aber von der Geschichte, dass der Würgeengel vorbeigehen musste, das war in unserem Kopf. Es war interessant, von Stund aus waren die Figuren verschwunden. Er legte sich hin und schlief im Frieden und wurde morgens auch ohne Wecker wach. Ja? Also, es ist so wichtig, dass wir Weide finden, dass wir wirklich verstehen, was Sache ist. Das Zweite aber auch, es braucht Verdauung. Das ist mein Schlussakkord, den ich jetzt hier mache. Es braucht Verdauung. Manche Leute meinen, man kann vom Fernsehgottesdienst leben. Sicher gut, sicher sind die brillanter. Joyce Meyer ist sicher für viele ein Riesensegen. Die freuen sich darüber. Aber wenn du keine Gemeinschaft pflegst, wenn Jesus dich nicht rausholt und in die Gemeinschaft hineinführt, dann kannst du geistlich nicht wachsen. Weil ich meine, Joyce Meyer ärgert mich manchmal nur der Übersetzer oder die Übersetzerin, weil ich denke, also die Stimme mag ich nicht, aber das ist was ganz anderes. Ja? Aber ansonsten, die Botschaft ist gut. Solltest du hören. Nur Joyce Meyer ärgert mich nicht. Die ist weit weg. Wenn es mir nicht mehr passt, schalte ich auf Sportschau um. Oder hol mir eine Spitze rein. Ja. Irgendwas kann ich ja machen. Ja, ist ja heute alles möglich. Aber wenn ich im Gottesdienst sitze und ich sitze neben Mike, dann denke ich mir, Mann, wo hat mich Mike das letzte Mal geärgert? Sag, ich brauche Mike, damit ich jemanden habe, an dem ich Liebe üben kann. Und Mike denkt, oh Paul, warte mal. Du hast gerade was rübergelangt, jetzt bist du dran. kein Kaffee, ich kenne keinen Kaffee mehr. Wir brauchen einander, um Liebe zu üben. Wenn wir das nicht machen, hinausgeführt werden auf die Weide, wird man nachher so, bei Schornsenschieb gibt es so ein fettes Schaf, das alles frisst. Ja? So sehen wir dann irgendwann aus. Und dann machst du mal, pff, und dann geht die Luft raus. Wir brauchen die Gemeinschaft, ihr Lieben. Ein zweites, hinausgeführt werden, heißt das, was Rahel macht. Wenn du nicht mehr rausgehst und irgendwo Zeugnis gibst, wenn du nicht irgendwo in den Dienst hineinkommst, du wirst verkümmern. Manche meinen ja, wir müssten Dienstaufrufe machen, damit das Gemeindegebäude richtig funktioniert, dass die Gemeindedienste alle da sind. Das ist das Letzte. Weswegen mache ich Gemeindeaufrufe für irgendwelche Dienste, damit du weiter wachsen kannst. Mach mal einen Test zu Hause, leg dich mal 14 Tage ins Bett und lass dir von irgendjemandem aus der Gemeinde oder aus der Familie das Essen bringen, nimmst noch eine Schnabeltasse und sagst, ich übe schon mal, wie das ist, wenn man bei Krieneisen liegt. So nach 14 Tagen sagst du, okay, ich beende den Test und willst aus dem Bett aufstehen. Und ich sage, komm dann zu Besuch und sag, mach mal 20 Liegestütze. Ich glaube, am zweiten machst du schon einen auf Flachmann. Ja? Dann liegst du unten, die Nase ist blutig, weil du gar nicht so schnell stützen kannst, wie du absackst. Gucken wir ins Geistliche hinein. Wenn du dich nicht mehr bewegst, wenn du keine Herausforderungen mehr hast, ehrlich, du wirst verkümmern. Rahel, deswegen, ich wünsche dir viel Feind, viel Ehr. Weil ich glaube, dass eine Berufung auf deinem Leben liegt. Ich glaube das. Und ich glaube, dass es nicht nur deine Idee war, dahin zu gehen. Ich glaube, dass Gott dich zur Säule setzen wird. Aber das geht nur, wenn ganz bestimmte Herausforderungen kommen, wenn ich mich dem stelle und wenn ich wirklich an meine Grenzen komme. Im Netzwerk haben wir diesen Wahlspruch, unsere Vision muss so groß sein, dass wir sie ohne Gottes Hilfe nicht umsetzen können. Welche Vision hast du noch für dein Leben? Du kannst als Schaf immer blögen. Du kannst sagen, ich fress nicht mehr, dann habe ich ja, dann geht das auch so in die Ewigkeit. Oder du kannst sagen, ich will wieder ganz neu mich am Wort ranziehen. Ich will auf die Weide geführt werden und da nicht nur dumm rumstehen, sondern auf einer Weide frisst man. Und auf der Weide trifft man viele andere Schafe. Und manche sind doofe Schafe, manche sind gute Schafe. Da wirst du dich dran gewöhnen müssen, so ist das in der Gemeinde. Fernsehgottesdienste sind sicher gut, aber du brauchst die Gemeinschaft. Hast du keine Gemeinschaft, vergiss alles. Jesus sagt das den Pharisäern zweimal, wahrlich, wahrlich. Das erste Mal haben sie es nicht verstanden. Beim zweiten Mal ist nicht so klar, ob sie dahinter gekommen sind, was er meint. Aber Jesus meint, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und umzubringen. Ich bin aber gekommen, damit du das Leben und volle Genüge haben sollst. Jesus sagt, ich bin die Tür der Schafe. Ich bin. Der große Gott sagt, ich bin, der dich kennt, ich bin die Tür der Schafe. Was du jetzt davon mitnimmst, bleibt bei dir hängen. Was nicht, lass zurück. Aber sieh den Herrn Jesus so an, als dass er deinen Namen kennt und dich liebt, dich schätzt und dich großziehen möchte. Amen.